Ich habe eben geträumt. Soll ich euch den Traum erzählen? Die Banken und Sparkassen in Land Brandenburg haben in der nächsten Woche viel zu tun. Sie müssen 100 Daueraufträge einrichten, 10 Euro pro Monat für Stettin aus Oranienburg. Das wäre doch was, wenn 100 Leute sich verpflichten würden, jeden Monat 10 Euro für Stettin zu geben. Ich habe dir das schon vorhin mal erzählt und hat er gesagt, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Das wäre was. Ja, gut. Kennt ihr die Formulierung Kopfkino? Detlef, was passiert da, wenn einer ein Kopfkino hat? Aha, malt sich was aus.
Sonnenschein an jedem Wochenende.
Schön. Ich habe auch geträumt. Als ich gehört habe, Friedemann Gillert kommt aus Eberswalde, da habe ich den Friedemann Gillert in meinem Kopf gesehen. Mit ihm war ich gemeinsam im Bibelunterricht. Wir haben Sonntagsschule miteinander erlebt bei Onkel Moret. Ah, jetzt geht das Kino los und dann arbeitet alles. Es war wunderschön. Dann geht das weiter, das Kopfkino, dann geht es nach Eberswalde in die Gemeinde. Das ist der Saal in der Gemeinde Eberswalde. Und wenn ihr da mal, das sieht nun ein bisschen anders aus, seid ihr auch Denkmalschutz oder? Nein, nicht? Gut. Aber wenn ihr da mal an die linke Wand schaut, dann seht ihr hier was. Glaube, eine Taufe. Nun habe ich leider kein Bild gefunden, wo die ganze Wand zu finden ist. Jetzt müsst ihr mir mal helfen. Das ist ein Teil eines Bibelspruches. Was müsste jetzt hier, wenn man das fortsetzt, was müsste jetzt hier stehen? Glaube, eine Taufe. Was müsste hier stehen? Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Das stand auch früher schon immer dort. Das ist ein uralter Vers dort, der dort an der Wand steht. Und so als Steppke habe ich da immer gesessen. Und wenn der Pastor da vorne so lange geredet hat und das so langweilig war, dann habe ich mir immer diese drei Begriffe angeguckt. Und da habe ich gedacht, naja, ein Herr, ja, das ist so. Die haben alle einen Gott und die glauben alle an denselben. Und dann ein Herr, ein Glaube, ja, die glauben alle dasselbe, ja. Aber mit der Taufe kam ich nicht zurecht. Nebenan gibt es die Maria-Magdalenen-Kirche, die taufen auch, aber die taufen anders. Die taufen die Kinder. Aha, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und da habe ich gedacht, wie kriegt man das zusammen? Und als ich dann im Dienst war, habe ich diesen Text, Epheser 4, 1 bis 6, immer umgangen, weil ich mit ihm nicht klargekommen bin. Eine Taufe, das ist ja nicht so. Das ist ja heute anders. Und da habe ich das dann immer verdrängt. Aber dann ging es weiter mit dem Kopfkino. Hieß es, Friedemann Gillert erzählt über Stettin. Und das ist ein Bild, das haben wir im März gemacht dort. Ja, also wir haben das besucht und haben uns das angeguckt und da haben wir das gesehen. Und da war also die Kapelle in Stettin. Und dann habe ich mich erinnert, dass 1855, das hast du auch gesagt, dieses Haus eingeweiht wurde. Und wisst ihr von wem? Johann Gerhard Onken. Das war der Gründer der ersten Baptistengemeinde in Deutschland. Und der hat 1855 dieses Haus eingeweiht. Jetzt bei den Bauarbeiten, von denen du erzählt hast, da hat man da in der Straße gebuddelt und da hat man ein Geldstück gefunden. Und dann haben die Forscher herausgefunden, dieses Geldstück ist aus der Zeit um 1850, 1860. Und dann sagt ein Witzbold, dieses Geldstück ist Johann Gerhard Onken aus der Tasche gefallen. So haben wir also auch da eine Beziehung. Ja, Onken geht weiter. Onken, ja, das ist er, da ist er zu sehen. Johann Gerhard Onken, schöner Mann, großes, wallendes Haar. Ja. So, aber nun ist auch von seinem Grabstein die Rede. Und kann man das erkennen? Ah, ist schwer, nicht? Und da steht auch wieder, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Das war das Markenzeichen von Johann Gerhard Onken. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und darunter steht ein Bibelvers, den habe ich mir nun wieder auf die Seele geschrieben. Sie blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Ja, das ging mir alles durch den Kopf. Kopfkino, als es hieß, Friedemann Gillert kommt nach Eberswalde. Und dann, nach Oranienburg, ja. Und dann sagte so eine Stimme in mir, jetzt kommst du nicht darum rum, jetzt musst du diesen Text auch mal in der Gemeinde in die Mitte stellen. Und da haben wir ihn. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut, Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, jetzt haben wir diesen Vers, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Ich denke, es ist für uns alle kein Problem, wenn ich sage, als wir zu Jesus gerufen wurden. Wir wissen alle, was da gemeint ist. Wie es war, als der Herr Jesus uns angesprochen und gerufen hat. Und manchen ruft er auch heute. Und er sagt, komm, komm zu mir. Sei mein Jünger. Ich möchte, dass du mir nachfolgst bis an dein Lebensende. Komm. Das haben wir alle in irgendeiner Form erfahren. Mancher hat so geantwortet und mancher so. Und wir haben gesagt, ja Herr, wir wollen. Und dann haben wir festgestellt, mit dem Ruf Jesu, komm und folge mir nach, ist auch immer der Ruf in eine Gemeinschaft verbunden. Jesus hat seine Jünger immer in die Jüngerschaft, in die Schar der Jünger berufen. Und dann kennen wir das Bild aus dem 1. Korintherbrief und auch aus dem Epheserbrief, das Bild von dem lebendigen Organismus, zu dem viele Körperteile gehören, die alle nur im Miteinander existieren können. Das Auge kann nicht ohne den Fuß und die Hand kann nicht ohne die Organe sein. Die gehören alle zusammen und funktionieren nur richtig, wenn sie zusammen sind. Der eine Leib, das ist die Gesamtheit aller derer, die sich von Jesus Christus in seine Nachfolge haben rufen lassen und die gesagt haben, ja Herr, ich will dir folgen, ich will mein Leben dir zur Verfügung stellen, du sollst mein Herr sein. Das ist dieser eine Organismus, dieser eine Leib, die Gesamtheit aller Glaubenden. Und die bilden die universale Gemeinde Jesu auf der ganzen Welt. Überall beruft Jesus seine Leute in seine Gemeinde. Für ihn gibt es nur diese eine Gemeinde derer, die er gerufen hat und die ihm geantwortet haben und die in seine Nachfolge getreten sind. Keine andere. Im letzten Jahr schwirrte so bei uns in manchen Gesprächen immer, war da immer so eine Diskussion, sichtbare Gemeinde und unsichtbare Gemeinde. Was ist nun mit der unsichtbaren Gemeinde? Wisst ihr was, ich habe mir das immer so erklärt, das sind die Gestorbenen. Die Unsichtbaren, das sind die, die schon im Himmel sind, die den Herrn Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen, die mit ihm ganz persönlich sichtbar zusammen sind, aber die leben schon im Schauen. Wir leben im Glauben und sind noch hier auf dieser Erde und man kann uns alle sehen und man kann uns alle anfassen. Jesus möchte, dass auf dieser Erde durch die sichtbare Gemeinde Dinge passieren. Dazu hat er sich die Gemeinde, die Versammlung, die Kirche geschaffen. Und das wurde schon gleich am Geburtstag der Gemeinde deutlich zu Pfingsten. Da haben sie sich taufen lassen und dann entstand die große Gemeinde, 3000 Glieder. Und dann heißt es von den Bewohnern von Jerusalem, sie guckten und staunten und waren entsetzt, was da alles bei diesen Leuten passierte, die sich um diesen Jesus Christus scharten, die den Herrn Jesus anbeteten. Da war was Sichtbares. Wunderbar. Habt ihr schon mal über die Schönheit der Gemeinde Jesu nachgedacht? Mal in einer stillen Stunde Schönheit der Gemeinde Jesu. Die Schönheit der Gemeinde Jesu besteht darin, dass in ihr Alte und Junge, Singles und Ehepaare, Handwerker und Akademiker, begeisterte, feurige und gestandene, etablierte, Bibelkundige und Skeptiker, Kinderlose und Kinderreiche, Ausländer und Deutsche, Pessimisten und Optimisten miteinander verbunden sind. Das sind die. Sind die nicht schön? Ich finde das was Wunderbares. Und die Schönheit besteht darin, dass sie alle gemeinsam ihren Herrn und Erlöser Jesus Christus bejubeln, dass sie ihn anbeten, dass sie gemeinsam unter seinem Wort nach seinem Willen fragen und dass sie gemeinsam etwas zu Wege bringen und sei es dieses großartige Projekt in Stettin, dass das tatsächlich im Herbst eingeweiht werden kann. Nichts ist langweiliger als ein uniformiertes Grau in Grau, äußerlich und schlimmer noch, wenn es innerlich grau ist. Zu dem Körper, zu dem Jesus beruft, gehört die Vielfalt, die Verschiedenheit, die Ergänzung. Das ist die wunderbare Seite der Gemeinde. Und ich habe mich heute Morgen so gefreut, als wir hier im Foyer uns begrüßten. Da beobachtete ich, wie viele richtig glücklich waren, jetzt wieder hier im Haus zu sein, bei Brüdern und Schwestern und das miteinander zu erleben. Ein wichtiges Zeichen, ein wichtiges Kennzeichen der Gemeinde ist ihre Einheit. Man könnte auch sagen, ihre Verbundenheit durch das Band des Friedens. Zählt mal, wie oft kommt das Wörtchen ein in diesem Text vor? Na, wer bietet eine Zahl? Könnt alle nicht zählen. Ja, ja, 7, genau. 7 ist ja so eine biblische heilige Zahl, nicht? Also 7-mal steht in diesen 6 Versen das Wörtchen 1. Und dieses Kennzeichen der Einheit durch das Band des Friedens, das ist das, was sie zusammenhält. Gehen wir es mal ganz kurz durch. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung. Der eine Leib, das ist die weltweite Gemeinde aller derer, die Jesus Christus in ihre Herzen aufgenommen haben und ihm ihr Leben geweiht haben. Das sind die, die nicht nur in eine Kirche eingetreten sind, sondern das sind die, die wirklich zu Jesus Christus Ja gesagt haben. Die gibt es weltweit. Der eine Geist, das ist der Heilige Geist, den jedes Glied der Gemeinde empfangen hat, als es gläubig wurde. Das bedenkt mal, wenn ihr heute nach Hause geht oder wenn ihr heute Mittag eure Mittagsruhe macht, der hat gesagt, jedes Glied der Gemeinde hat den Heiligen Geist. Das ist biblisch. Das steht hier. Jedem Glaubenden wurde dieser Geist bei seiner Berufung als Christ als ein Angeld der kommenden Herrlichkeit geschenkt. Wer im Heiligen Geist lebt, der erlebt auch schon etwas von dem, was einmal im Himmel sein wird. Niemand kann Jesus einen Herrn nennen ohne den Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist ist auch das Geschenk der Hoffnung verbunden. Eine Hoffnung, die über das Sterben hinausgeht. Viele sagen, was nach dem Tode kommt, weiß ich nicht, interessiert mich nicht, geht mich nichts an. Christen sind da viel reicher. Christen haben eine lebendige Hoffnung geschenkt bekommen, die über den Tod hinausreicht. Man kann etwas von dieser Schönheit und der Einheit der Gemeinde erleben, wenn man mal im Ausland Geschwister besucht. Als wir im März, April in Stettin dieses Haus besichtigten, da war eine ältere liebe Schwester, die hat uns das Haus erklärt. Das war so schön. Wir haben sie als Schwester erlebt. Wir konnten ihre Sprache nicht, aber wir spürten diese Verbundenheit durch den Heiligen Geist. Als die Wende war, da sind wir mal nach Wales gefahren. Und dann haben wir in Cardiff eine Gebetsgemeinschaft erlebt. Das war wie im Himmel. Die Schönheit der Gemeinde, die gilt auf der ganzen Welt, die kann man überall erleben. Die nächsten drei Begriffe, die zusammengehören, sind ein Herr, ein Glaube und eine Taufe. Der eine Herr, den die Gemeinde kennt und dem sie gehört, ist Jesus Christus. Der eine Herr ist nicht ein Bischof, ist nicht der Pastor oder der Gemeindekassierer oder der Gemeindeleiter. Der eine Herr ist Jesus Christus. Und für die Christen in Ephesus war das völlig klar. Es gibt nur einen Kyrios, Jesus. Nicht der Kaiser, nicht ein König oder ein Generalsekretär halten die Welt in der Hand, sondern Jesus Christus ist der wahre Herr. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Und dann haben die Epheser bekannt, auch wenn es in der Welt scheinbar viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, einen Vater und einen Herrn, Jesus Christus. Und diesem einen Herrn entspricht dann auch der eine Glaube an diesen Herrn. In dieser Gemeinde, derer, die sich von Jesus haben rufen lassen, glaubt nicht jeder einfach, was er will, was ihm so gerade in den Kopf fällt, wie das so mit Gott sein könnte. Es gibt nur das eine Evangelium, dass der Mensch durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus gerechtfertigt wird vor Gott. Und die Lehre der Apostel war die dogmatische Grundlage dieser Gemeinde. Das Wort Dogmatik ist ja so verrufen. Dogmatiker sind die furchtbarsten Menschen auf der Welt. Aber wenn eine Gemeinde keine Dogmatik mehr hat, dann Gnade ihr. Diesen Glauben an den Erlöser, an den Heiland Jesus Christus, wirkt der Heilige Geist durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Und wenn wir aufhören, das Wort Gottes zu verkündigen in der Gemeinde und nur noch essen und trinken und feiern und loben, aber nicht mehr verkündigen, dann wird es mit der Gemeinde bald zu Ende sein. Und so, wie es nur einen Herrn gibt und einen Glauben an ihn, so gibt es biblisch gesehen auch nur eine Taufe. Und das ist die Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus, beziehungsweise den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diese eine Taufe schließt alle anderen Taufrituale, wie etwa die der damals weit verbreiteten sogenannten Mysterientaufen und Mysterienreligionen, aus. Selbst die Johannestaufe kann nicht neben der Taufe, die hier verkündigt wird, bestehen. Glaube an den Herrn Jesus Christus und die Taufe in seinen Namen hinein gehören zusammen. Das alles bringt und hält die Jesusgläubigen zusammen. Alle gehören zu der gleichen universalen Gemeinde. Alle haben den gleichen Heiligen Geist empfangen, durch den sie in den Leib Christi hineingetauft wurden und der nun Garant ihrer Hoffnung ist. Ach, ich muss euch sagen, mich erleichtert das. Wir müssen glücklicherweise die Einheit der Gemeinde nicht erst schaffen. Wir müssen die Einheit der Gemeinde nicht produzieren und machen und erarbeiten und erwirken. Das hat Gott durch seinen Heiligen Geist längst auf wunderbare Weise getan. Unsere Aufgabe ist es lediglich, dass wir dieses Geschenk der Verbundenheit, der Einheit pflegen und bewahren und dieses Geschenk beschützen. Vielleicht habt ihr das auch schon so erlebt. Stellt euch mal vor, ihr begegnet einem Menschen, den ihr noch nie gesehen habt, der euch völlig unbekannt ist. Stellt euch vor, ihr steht diesem Menschen gegenüber. Und ich behaupte, innerhalb von Zehntelsekunden passiert in unseren Köpfen ein Prozess, eine emotionale Einschätzung, dass der Daumen hochgeht oder runter. Da kann man gar nichts gegen machen. Das ist so. Sympathie oder Antipathie. Das ist ein Prozess, der dauert Bruchteile von Sekunden. Und das geht dann so weit, mit dem kann ich oder mit dem kann ich nur schwer. Ihr nickt, ihr kennt das. Ja. Man will es nicht, aber es passiert. Es ist so. Und das ist auch in der Gemeinde so. Wir erleben unterschiedliche Charaktere in der Gemeinde. Kennt ihr ja hier, Sanguiniker, Choleriker, Phlegmatiker und wie die da alle heißen. Wir erleben in der Gemeinde ganz unterschiedliche Frömmigkeitsstile. Wir erleben, wie ganz unterschiedlich gebetet wird. Wir erleben, wie unterschiedliche Kleidungsstile eine Rolle spielen. Wir erleben, wie theologische Erkenntnisse sich unterscheiden. Wir erleben unterschiedliche Biografien und Herkünfte und so weiter. Und dadurch geschieht es, dass der eine uns irgendwie näher liegt und der andere so ein bisschen ferner. Ihr Lieben, das ist ganz normal, dessen brauchen wir uns nicht zu schämen. Allerdings können diese Dinge, das Zusammenleben in der Einheit der Gemeinde, leider auch erschweren. Und das, was ich uns vorhin alles so erzählt habe, von ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und so weiter, das kann durch diese Dinge Schaden nehmen. Der Teufel nutzt sie und er versucht, die Einheit der universalen Gemeinde zu untergraben. Naja, ist ja ganz schön und gut. Aber wie sollen wir denn nun mit den Dingen umgehen, von denen wir den Eindruck haben, dass sie die Einheit untergraben? Wie sollen wir mit den Dingen umgehen, von denen wir den Eindruck haben, sie erzeugen Zwietracht? Das ist so lange kein Problem, wenn es um unsere natürlichen Begabungen und Aktivitäten geht. Der eine, der kann gut singen, der andere kann gut malen, der andere kann gut schreiben, der kann gut reden. Das kriegen wir alles unter die Füße und da haben wir keine Probleme mit. Da ergänzen wir einander. Wie ist das aber bei Erkenntnisfragen? Wir haben ehrlich gesucht und geforscht und studiert und gefragt und dann haben wir Erkenntnisse gewonnen für uns ganz persönlich und wir freuen uns in unserem Herzen und sagen uns, jetzt habe ich die richtige Auslegung gefunden. Ich habe die richtige Erkenntnis gefunden, zum Beispiel die Glaubenstaufe. Das war ja dem Johann Gerhard Onken eine große Frage, bis er dann zu dieser Erkenntnis kam. Aber dann machen wir gleichzeitig die Erfahrung, dass andere, mit denen wir eigentlich die Einheit des Leibes im Alltag erleben und mit denen wir im Alltag verbunden sind, die sehen das nicht so wie wir. Und die sind auch fromm und die sind auch gläubig und die haben den Herrn Jesus auch lieb und sie folgen ihm nach. Aber sie haben hier und da andere Erkenntnisse. Wie sollen wir damit umgehen? Jetzt mache ich einen kleinen Einschub, einen kleinen Exkurs. Eine Taufe lesen wir, da möchte ich noch ein bisschen mehr stehen bleiben. Bei den ersten Christen war das noch eine klare Sache. Wer zum Glauben kam, wurde zeitnah getauft, untergetaucht. Und jeder konnte sehen, hier ist einer Christ geworden. Hier ist ein neuer Mensch entstanden, der hat sich taufen lassen, der ist nicht mehr derselbe wie früher, der hört jetzt auf Jesus Christus, Jesus ist sein Herr, alles klar. Und das ist auch heute noch ein Kennzeichen dafür, dass in dem Menschen etwas geschehen ist. Hier hat sich jemand von Gott ansprechen lassen und auf die Seite des Erlösers Jesus Christus gestellt. Aber wir können heute leider nicht mehr sagen, eine Taufe. In der Kirchengeschichte hat sich das so entwickelt, dass man im Laufe der Jahre der Taufe mehr und mehr eine rettende Wirkung zuschrieb. Wenn jemand getauft ist, dann braucht er sich um das, was nach dem Tode geschieht, keine Gedanken mehr machen. Hauptsache getauft. Ein katholischer Pfarrer, dem begegnete ich irgendwo auf der Straße und dann begrüßten wir uns, na, wie geht's? Und oh, sagt er, wir haben große Sorgen, große Probleme. Bei uns ist ein Kind gestorben, das ist nicht getauft worden. Furchtbar. Es ist schlimm, wenn ein Kind stirbt. Aber das war nicht das Schlimme. Das Schlimme war, es ist nicht getauft, es geht für immer verloren. Ach, habe ich gesagt, da machen Sie sich mal keine Sorgen. Der Herr Jesus hat die Kinder umso mehr lieb. Keine, ach, da sagt er, da brauchen wir noch 100 Jahre, bis wir da sind. Man wurde nicht mehr durch Glauben und Gottvertrauen gerecht, sondern durch die Taufe. Und dann heißt es nicht mehr, wer da glaubt und getauft wird, soll errettet werden, sondern wer da getauft wird, der wird selig. Und da wurde der Taufe eine geheimnisvolle Wirkkraft zugeschrieben. Ich habe mich versucht, mit namhaften Exegeten darüber zu unterhalten. Aber da hat mir keiner eine Antwort gegeben, woher diese Wirkkraft kommen soll. Das ist ein Geheimnis, ein Mysterium, ein Sakramentum, ein Geheimnis. Die Taufe bewirkt Errettung. Viele empfinden das als wunderbar. Braucht man sich doch jetzt nicht mehr ernsthaft um sein Seelenheil zu kümmern. Das erledigt alles die Taufe. Die frühere Bischöfin der evangelischen Kirche, Margot Käßmann, sagte in einer der Weihnachtspredigten, wir werden alle Kinder Gottes durch die Taufe. Diesen Satz können wir nicht unterschreiben. Kinder Gottes werden wir nicht durch die Taufe, sondern durch die neue Geburt, die der Heilige Geist Gottes in uns bewirkt. Ihr müsst von Neuem geboren werden, sagt der Herr Jesus zu Nikodemus. Die Taufe errettet uns nicht und macht uns auch nicht zu gläubigen Nachfolgern Jesu. Und so wurde die Taufe zu etwas Trennendem in der Christenheit. Und wir empfinden das alle sehr, sehr schmerzlich. Wir können nicht sagen, eine Taufe. Und wir können das siebenmalige Ein leider nicht mehr an jeder Stelle sagen. Merkt ihr, warum ich mich um diesen Text immer habe rumdrücken wollen? So, jetzt kommen wir wieder zurück. Wir haben festgestellt, der Teufel benutzt so viele Dinge aus dem natürlichen Leben, um diese Einheit zu untergraben. Wie sollen wir nun damit umgehen? Und da hat der Apostel Paulus in diesem Text eine so einfache Lösung, dass man staunt, man kommt gar nicht drauf. Er schreibt einfach, ertragt einander. Ertragt einander in Liebe. Haltet aus. In aller Demut und Sanftmut und Geduld. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus an die Christen in Rom: Ich sage jedem von euch, dass er nicht hoch von sich denken soll über das hinaus, was sich zu denken gebührt, sondern dass er seine Gedanken darauf richtet, besonnen zu sein. Wo man so miteinander umgeht, geht man nicht auseinander. Der Begriff Sanftmut macht Mut zum Verzicht auf aggressives Verhalten. Was, du glaubst nicht wie ich, dann schlage ich dir den Schädel ein. Nein. Auch Jesus war sanftmütig, trotz aller Autorität und Führungsstärke. Wir merken, dass zu der hohen Berufung, Glied einer Gemeinde zu sein, ein Umgang miteinander gehört, der jeden in der Gemeinde achtet. Jeden. Niemand denke zu hoch von sich selbst. Langmut bedeutet, wenn der andere sich in einer Weise verhält, die mir Mühe macht, darf ich mit einem langen Atem ertragen, auch wenn sich die Situation nicht kurzfristig bessert. Am letzten Sonntag bin ich, glaube ich, ein bisschen übers Ziel hinausgestoßen. Ich habe mich geärgert. Ich habe mich geärgert über Gruppenleiter, die meinen, wir brauchen in der Gemeindeversammlung nichts zu erzählen. Und die dann meinen, wir brauchen darum auch nicht irgendwas zu schreiben. Kennt ihr sowas? Und das ist mit mir rausgegangen. Da hätte ich mir, heute sage ich mir, wärst du doch langmütiger gewesen. Hättest es doch ertragen. Der Weg Jesu an dieser Stelle ist nicht immer drauf, sondern halt's aus. Lass sie. Halt's aus. Entschuldigt bitte. Nur mittels der Liebe, griechisch Agape, die den anderen nicht nur um seiner Vorzüge willen liebt und ihn auch nicht nur liebt, solange er sich wohl verhält. Nur mittels der Liebe können wir das aushalten und ertragen. Wir merken, es ist gar nicht so selbstverständlich, dass eine christliche Gemeinheit Für manchen in dieser Welt ist die Gemeinde eine Gemeinheit. Jawohl, das ist richtig. Nochmal. Es ist nicht so selbstverständlich, dass eine christliche Gemeinde in Einheit lebt. Es bedarf eines eifrigen Einsatzes für den Frieden untereinander. Wenn die Einheit nicht den zwischenmenschlichen Querelen und menschlichen Eigenheiten zum Opfer fallen soll. Ihr kennt ja alle unsere... Nein, ich soll ja nicht über... Stellt euch vor, ein junges Mädchen, schöne, lange Haare und die Haare, die wehen im Wind und wunderschön. Und jetzt soll dieses Mädchen in der Küche irgendwas machen. Und dann sind da die Haare. Alles wild durcheinander. Was macht dieses Mädchen? Ich habe hier so einen kleinen Schnipsgummi. Und da bewundere ich die Mädchen immer mit den langen Haaren. Die machen dann, Theresa, du kennst das, hast ja kurze Haare. So, und dann machen die zacken Knoten rein und dann sind diese wilden Haare alle gebändigt und sie machen keine Probleme mehr. So wie ein junges Mädchen, können auch ältere Frauen sein, ihre Haare durch ein Band zusammenbinden, durch ein Gummiband meinetwegen, so soll auch der Friede die unterschiedlichen Glieder der Gemeinde wie ein Band zusammenhalten. Wo immer die Einheit gefährdet ist, wo immer die Gemeinschaft der Gotteskinder auseinanderzufallen droht, sind alle in der Gemeinde gefordert, sich für diesen Frieden untereinander einzusetzen und auszuhalten und das Band des Friedens fester zu knüpfen. Kommt wieder einer des Weges und sagt, naja, mein lieber, Friede um jeden Preis ist auch nicht so die Sache. Auch nicht biblisch. Es wäre ein fauler Friede, wenn wir bestimmte Konflikte nicht offen austragen würden. Und wenn wir alles so harmonisieren würden, nicht? Wie sagt man, Friede, Freude, Eierkuchen. Ich lass dich und du lässt mich und dann haben wir Frieden. Und dann wird jahrelang nicht über das gesprochen, was da so im Herzen nagt und arbeitet und frisst. Und dann passieren so leise Machtspiele im Untergrund. Da wird gearbeitet und gesägt und gebohrt. Da gibt es dann Trickse. Thüringenwahl. Das war ja ein Trick, den die AfD da gemacht hat. So geht es auch manchmal in der Gemeinde zu. Dass man trickst, so wie in der Welt. Dass man plötzlich Methoden der Welt, der Auseinandersetzung in die Gemeinde hineinträgt. Und dann ignoriert man einfach die anderen. Hast mir gar nichts zu sagen. Oder man setzt sie öffentlich herab. Fauler Friede. In der Apostelgeschichte wird im 15. Kapitel erzählt, dass die Leiter der Gemeinden, der damaligen christlichen Gemeinden, ein Konzil hatten. Und da heißt es, ich zitiere, nachdem sie eine Weile gestritten hatten. Da haben die ganzen Apostel und die Leiter der Gemeinden, die haben da kräftig miteinander gestritten. Aber dann kam ein Ergebnis, ein Beschluss. Und dann haben sie gesagt, beschlossen haben der Heilige Geist und wir. Und dann gibt es da ein paar Dinge. Petrus und Paulus, die waren nicht nur immer Friede, Freude, Eierkuchen miteinander. Die haben später wieder heftig gestritten. Petrus hat sich einfach an das, was da vereinbart worden war, in Jerusalem hat er sich nicht gehalten. Lest mal im Galaterbrief. Paulus stellt ihn zur Rede. Da sind die hart aneinander geraten. Wir wissen um Paulus und Barnabas, liebe Brüder, der sanfte Barnabas, wie sie sich in die Wolle kriegten. Aber bei all diesen Beispielen des Streitens im Neuen Testament wird deutlich, dass das Band der Einheit in Christus sie zusammenhielt. dass dieses Band fest blieb und sie zusammenhielt. Ich habe eine, bin bald fertig, keine Sorge. Ja. Oh, mich quält seit vielen Jahren die Frage, vielleicht kann mir da mal jemand helfen. Günther, da frage ich dich. Was soll man höher stellen? Die Liebe oder den Buchstaben der Schrift? Soll es nach der Schrift gehen? Oder sollen wir aus seelsorgerlicher Liebe einem anderen Menschen gegenüber die Schrift unterordnen? Damit beschäftige ich mich. Wie gehen wir damit um, wenn wir zu keinem Ergebnis kommen? Kündigen wir oder bewahren wir die Einheit, die Gott geschaffen hat? Paulus: Einer ertrage den anderen in Liebe. Was uns verbindet, ist immer stärker als das, was uns trennen will. Das siebenmalige Ein verbindet uns trotz unterschiedlicher Erkenntnisse in der Tauffrage. Das ist mein momentaner Standpunkt. Wo man immer in einer Gemeinde einer Meinung ist, da lebt es sich leicht. Und da ist es sehr, sehr schön und angenehm. Solche Gemeinden sind attraktiv, aber sie sind es nicht auf Dauer. So wie sich die Schöpfung in der Natur entwickelt und im Laufe der Zeit eine wunderbare Vielfalt entwickelt, so ist es auch in der Gemeinde. Wenn eine Gemeinde geistlich wächst, dann entstehen im Laufe der Jahre durch Bibelstudium veränderte Ansichten, da entsteht Neues und da entsteht Wachstum. Da entsteht Neues, was vorher nicht war. Vielfalt eben. Ihr Lieben, Vielfalt muss man aushalten. Oder es gibt natürlich einen Ausweg: immer wenn was Neues in der Gemeinde kommt, dann trete ich aus und suche mir eine Gemeinde, in der es mir besser gefällt, in der das alles so geht, wie ich das will. Das muss man aushalten. Wir sind herausgefordert zur Demut, zur Sanftmut, zur Geduld und zur Liebe. Wir nehmen einander ernst und zwingen uns nichts mit Gewalt über. Auf diesem Weg wird die Gemeinde Zeugnis sein in ihrer Umwelt. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn Christen sich lieben, wenn Christen die Einheit pflegen, wenn einer den anderen höher achtet als sich selbst, dann ist das ein Zeugnis. Wenn wir als Gemeinde zeigen, dass wir trotz Unterschiedlichkeit ein lebendiger Organismus sind, dann ist das ein starkes Zeugnis für das Evangelium, ein Zeugnis für versöhnte Verschiedenheit. Lebt nicht unter eurer Würde, sagt Paulus. Das zeigt sich darin, wie wir miteinander umgehen. Amen.